Wenn wir irgendwie schaffen wollen, dass dieses auseinanderdriftende Abendland irgendwie wieder stabilisiert wird, so denke ich, ist was auf der Hand liegt, natürlich die christliche Tradition.
Die christliche Struktur, da können Sie jetzt sagen, was Sie wollen, die ist absolut diktatorisch. Da kann, und vor allem nach wie vor Frauen ausschließend. Ich würde sagen, vielleicht ist es sogar gut, wenn mal alles Mögliche zunächst kollabiert. Vielleicht finden wir dann zu neuen Ufern.
Das einst so starke Europa wird immer schwächer, schlagen viele Alarm. Der Kontinent sei geprägt von Unsicherheit, Orientierungslosigkeit, Kraftlosigkeit und Spaltung. Es fehle klar an gemeinsamen Werten, eine gemeinsame Wertebasis, die uns Orientierung, Halt, Zusammenhalt gibt und uns Kraft spendet, gegen die zahlreichen Bedrohungen aufzustehen. Doch die Frage ist, wie sollte diese Wertebasis in Zukunft aussehen? Für den Historiker, Philosophen und Bestsellerautor Professor David Engels liegt die Antwort im Christentum, das für ihn kulturelle Identität und moralische Orientierung zugleich bietet. Und damit spricht er einem großen Teil der Europäer vermutlich aus der Seele, aber bei weitem nicht allen. Denn zwar stellen Christen nach wie vor die Mehrheit in Europa, aber nur noch mit rund 60% der Bevölkerung. Stattdessen gewinnt eine andere große Gruppe immer mehr an Zulauf. Die Konfessionslosen, die mittlerweile ein Viertel der Bevölkerung Europas ausmachen. Viele davon sehen sich zwar als spirituell, finden sich aber in keiner der etablierten Religionen wieder. Eine davon ist die Theologin und Pädagogin Vera Zingsem. Sie hinterfragt die großen Weltreligionen sehr kritisch. Als Mythenforscherin und preisgekrönte Autorin plädiert sie dafür, die vorchristlichen Traditionen wiederzubeleben. Zwei Positionen also, die unterschiedlicher nicht sein können, die jedoch beide große Strömungen in Europa sowie auch unter unseren Auf-1-Zusehern vertreten. Umso spannender ist somit die Frage, finden Sie eine gemeinsame Basis für die Zukunft Europas? Liebe Zuseher, ich verspreche Ihnen heute eine lebendige Diskussion ohne Sprechverbote. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Elsa auf 1. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie zu mir ins Studio gekommen sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Danke, freut mich sehr.
Frau Zingsem, ich beginne mit Ihnen. Ich habe gerade von einer gemeinsamen Wertebasis gesprochen. Mhm. Warum brauchen wir denn so eine Basis? Was sagen Sie?
Die Frage ist, ob wir sie wirklich brauchen. Also für mich wäre das gar keine Priorität. Weil ich denke, wir sind ja Hunderttausende ohne diese Basis ausgekommen. Und für mich wäre es sogar eigentlich mal besser, wenn jedes Land sich auf seine Stärken besinnt. Ich meine zum Beispiel, Frankreich würde vielleicht eher in die keltische Richtung gehen, wir in die germanische, dann die romanische Richtung. Also eigentlich wäre es doch mal eine Chance zu sagen, also die gemeinsame Wertebasis hat ja auch was Diktatorisches an sich. Und ich würde da gerne mal hinter zurückgehen und sagen, gehen wir doch mal auf das zurück, was uns vielleicht verloren gegangen ist. Zum Beispiel finde ich auch, ich habe ja auch in meinem Weltreligionenbuch gesagt, wir müssen mal Weltreligion anders sehen. Wie viel beziehen wir von Welt ein und nicht, welche Religion ist wo, hat sich wo ausgebreitet. Für mich wäre eine Weltreligion die, die am meisten von Welt einbezieht. Und das heißt auch weg vom Anthropozentrismus. Den haben wir ja ganz ausgeprägt in allen drei monotheistischen Religionen. Und da wäre für mich das eben schon mal ganz wichtig, auch zu sehen, vielleicht sollten wir uns mal neu besinnen und mal ganz weg von, also alle Ufer aus dem Auge verlieren, um wieder zu etwas Neuem zu kommen. Und ich wäre jetzt nicht unbedingt für eine gemeinsame Wertebasis, denn es haben ja zum Beispiel Kelten, Germanen und Römer und all, die haben ja eigentlich ganz schön nebeneinander gelebt. Die brauchten das ja gar nicht. Oder wenn ich denke, die Römerzeit war geprägt, jede Mysterienreligion hatte da ihren Platz und keine bekämpfte die andere. Das ist für mich eigentlich beispielgebend, mal zu sehen, wie kommen wir zu etwas von einer neuen Offenheit, vielleicht dann zu einer gemeinsamen Wertebasis. Aber vielleicht ist es auch gut, voneinander zu lernen und zu sagen, die haben diese Werte, wir haben andere, dann können wir in Austausch kommen.
Das eine schließt das andere nicht aus. Genau. Wie sehen Sie das?
Naja, die Frage ist, leben wir jetzt tatsächlich in einer Situation, wo wir eine solche Tabula Rasa haben, wo wir einfach sagen könnten, naja, wir überlegen mal gerade, wo wir da sind und dann erfinden wir mal irgendwelche Religionen neu, die es seit 2000 Jahren nicht mehr gibt und das klappt dann irgendwie alles. Wir sind natürlich gegenwärtig in einer ganz konkreten Situation, wo das Christentum trotzdem noch, wie Sie auch anmoderierten, in den meisten europäischen Ländern sicherlich noch die klare Mehrheit stellt und wo, glaube ich, eine Rückkehr zu vorchristlichen Religionen, die eigentlich so gut wie unbekannt sind, was den Inhalt betrifft, glaube ich, alles andere als mehrheitsfähig wären. Andererseits haben wir natürlich auch das Problem der Islamisierung, der Zuwanderung auch, die natürlich auch uns vor eine große Herausforderung stellt. Also ja, natürlich auf der grünen Wiese kann man viele schöne Gebäude errichten. Die Frage ist, inwieweit das Ganze tatsächlich nun irgendwie realistisch ist. Vielleicht zum Historischen auch zurück. Das Nebeneinander der verschiedenen vorchristlichen Religionen war natürlich alles andere als positiv und friedlich. Ich erinnere ja nur, dass die eine der ersten Sachen, die Römer gemacht haben, als sie Gallien erobert haben, natürlich die keltische Religion zu verfolgen. Die Kelten praktizierten das Menschenopfer, genauso wie die Germanen. Das ist etwas, das die Römer nicht ertragen konnten. Das hat natürlich zur Ausrottung der Druiden geführt, auch zu den schrecklichen Massakern zum Beispiel auf der Isle of Man und anderswo, wo es den Römern darum ging, zuerst mal ihre Sichtweise auf Religion, auf Paganismus in Gallien auszubreiten. Und wenn wir nun tatsächlich im Römischen Reich ein gewisses Nebeneinander von Religionen haben, so natürlich, weil das Ganze garantiert wurde von der Staatsmacht des Römischen Reiches, das natürlich auch keine Konflikte haben wollte. Und die Grenzen dieser Toleranz waren ja nun auch da. Man erinnere sich an die Verfolgung des jüdischen Volkes, an die Verfolgung der Christen, auch durch die Römer. Also sagen wir mal, so ganz friedlich ist und auch im religiösen Sinne ist natürlich Geschichte im Römischen Reich nicht verlaufen und sicherlich auch nicht in den anderen großen Zivilisationen. Wenn man daran denkt, an die verschiedenen wechselseitigen religiösen Verfolgungen in Indien, in China und Ähnlichem. Also ich glaube, dass Menschen individuelle Interessen, kollektive Interessen verfolgen, das teilweise religiös aufladen, das teilweise religiös verbrämen, das teilweise auch aus religiösen Impetus sich speist, ist etwas, das, glaube ich, allgemein menschlich ist und zurückgeht bis zum Anfang der Geschichte. Ich glaube nicht, dass es genuin mit dem Christentum zu tun hat.
Aber eben genau dieser Punkt mit der gemeinsamen Wertebasis. Ich sagte ja, das würde, oder sagen viele, dass es das bedarf, dass eben Europa wieder stärker wird, dass hier eine gemeinsame Identität, gemeinsame Werte gefunden werden, dass da auch eine gemeinsame Schlagkraft entwickelt wird. Sehen Sie das ähnlich oder glauben Sie, dass das nicht wichtig ist?
Naja, ich meine, wir haben da zwei Seiten. Die eine Seite ist natürlich die rein individuelle Seite. Ich meine, wir streben als Mensch, als Einzelmensch nach unserer Beziehung zu Gott. Wir suchen nach der Transzendenz mit allen unseren Mitteln. Manche finden sie in der Tradition ihrer Vorväter, andere gehen weiter zurück, noch andere erfinden sich selbst irgendetwas. Das ist ja eine persönliche Wahl, die ich auch in keinem Fall kritisieren würde. Ich glaube, das ist als Einzelmenschen haben wir eben diese Sehnsucht, Gott, das Göttliche, die Transzendenz zu erfahren und diese Erfahrung irgendwie sinnvoll auch in unserem irdischen Leben zu manifestieren. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die politische Seite, auf die Sie ja auch eher anspielen. Wenn wir eine europäische Zivilisation oder Gesellschaft oder wie auch immer annehmen und wir sehen, sie ist unter Druck durch Islamisierung, durch auch Wokismus, durch alle möglichen Formen des Zerfalls und der Zersetzung. Wie können wir dann als europäische Zivilisation aus eher politischen und identitären Gründen uns dem entgegensetzen? Und da wäre natürlich meine Antwort, das wohl effizienteste und logischste in dem Fall ist natürlich uns darauf zu besinnen, was in den letzten 1000 Jahren und natürlich auch noch erheblich länger, aber sagen wir mal nur, was Europa betrifft, diese Identität, diese europäische Identität im Wesentlichen ausmacht. Und das ist die christliche Tradition. Das bedeutet, wenn wir eine Kohäsion stärken wollen, dann nur dadurch, indem wir darauf zurückgehen, was eigentlich diese ganze Zivilisation ausgemacht hat. Das wäre sozusagen die politische Seite der Frage.
Was denken Sie denn, was das ausgemacht hätte? Was sind denn für Sie christliche Werte? Also ich meine, das ist ja jetzt mal das Entscheidende. Was sind christliche Werte, die wir bewahren sollten? Da müssten wir ja mal drauf konkret gehen. Sonst ist das ja irgendwo drüber gesetzt. Und da ist dann natürlich schon die Frage, welche Werte sind das und was haben wir für Werte, wenn ich als Frau gemerkt habe, ich komme da nirgends vor. Das heißt also, diese Werte sind für etwa nur die Hälfte der Menschheit und wir als Frauen, und das war ja auch mein Urerlebnis, ich habe ja nun wirklich Theologie von hinten bis vorne, ein ganzes Vollstudium gemacht, Diplomstudium, ich habe in Jerusalem studiert, war da mit allen drei monotheistischen Weltreligionen konfrontiert und das hat wirklich dazu geführt, dass ich gesagt habe, nie wieder. Also in dem Augenblick, wo ich gemerkt habe, ich habe ja dann auch dieses Buch geschrieben über die Quellentexte der großen Göttinnen, wo ich gemerkt habe, es gab etwas ganz anderes. Und da kam ich in ganz anderer Weise vor. Da hat sich mein ganzes Weltbild geändert. Und dann ist natürlich auch für mich die Frage, was haben wir von Religionen, die die Frauenkraft unterdrückt haben, wo wir gar kein Symbol für unsere Kraft mehr gefunden haben. Also da, und wo dann es außerdem noch so ging, dass alle Kulturen, die wir als weibisch definiert haben, konnten vom Christentum als nicht menschlich geradezu platt gemacht werden. Der ganze amerikanische Kontinent. Es wurde dann gesagt, das sind Völker, da haben die Männer lange Haare und die tragen Zöpfe. Nein, das geht ja für Untermenschen. Und in dem Moment, wo etwas untermenschlich ist, kann man es dann eigentlich auch bekämpfen. So ist ja ganz Nordamerika platt gemacht worden und christianisiert worden. Und wir auch. Ich meine, wir sind ja auch nicht genuin christlich. Wir sind frühestens ab 800 dann christlich geworden und auf sehr brutale Weise. Das muss man eben auch sagen. Es ist ja jetzt nicht, war ja kein Spaziergang. Die Germanen haben ja nicht gesagt, toll, dass ihr kommt. Im Gegenteil. Ich meine, wenn es bei den Germanen heißt, die Frau ist bereits ihrem Namen nach Göttin, dann ist das eine Ansage. Die haben wir im Christentum nie gefunden, nirgends. Und das ist für mich dann schon auch weiterführend. Und ohne diese Wertschätzung von Frau und weiblich, auch weibliche Symbolik, geht für mich nichts. Und da sehe ich eben den Islam gerade auch, das ist jetzt noch die Speerspitze des Monotheismus, also da geht die Frau ja völlig unter. Da wird sie gar nicht mehr geschätzt. Und das ist ja der Chador, ist ja da so eigentlich das Beispiel dafür. Da verschwindet sie noch hinter dem Vorhang. Das war aber in der christlichen Zeit bei uns ja auch nicht anders. Und wenn ich mir überlege, dass bis 78 der Mann hier noch entscheiden konnte, ob seine Frau zum Arbeiten gehen kann und Geld verdienen kann, dann sind wir ja da auch noch nicht so lange von weg.
Aber Sie sagen ja, dass überhaupt jetzt dieses Bild der Frau nicht nur jetzt für die Frauen schlecht ist, sozusagen,
sondern es ist generell schlecht.
Viel mehr Auswirkungen auf eine ungleiche, ungerechte Gesellschaft hat.
Ja, ich meine, das ist ja in sich schon ein Krieg intern, der Krieg gegen die Frau. Der wurde ja von der ersten Zeile des Alten Testaments angeführt, wenn es heißt, Adam, also ist der Erste und dann kommt die Frau und das heißt eben im Grunde, die Frau ist zweitrangig. Sie ist aber in der Genealogie der Menschheit immer erstrangig, denn alles wird aus dem Weiblichen geboren. Und das Alte Testament behauptet das Gegenteil. Nicht ist der Mann aus der Frau, wird ja nachher von Paulus gesagt. Also da werden die Werte ja schon umgedreht.
Also als Mann haben Sie es jetzt so schwer. Aber wie würden Sie das sagen? Finden Sie, das Christentum ist frauenfeindlich?
Also ich glaube nicht, dass wir viel gewinnen, wenn wir sozusagen den Vorwurf der Erstrangigkeit des einen durch das Postulat der Erstrangigkeit der anderen irgendwie versuchen aufzuheben. Da landen wir ja letztlich auch nur in derselben Rhetorik, nur andersrum. Also was das Problem christlicher Werte mit Frauen betrifft, kann ich das eigentlich aus meiner historischen Erfahrung so nicht nachvollziehen. Ganz im Gegenteil. Also zum einen, wenn wir die verschiedenen Weltreligionen uns anschauen, ist eigentlich das Christentum meiner Erfahrung nach das, wo gerade die Frau im Gegensatz zu anderen eine unglaublich herausragende Stellung hat. Ich allein an die Marienverehrung denke. Man merkt natürlich, dass sie aus dem evangelischen Kontext kommen und daraus argumentieren. Das sieht natürlich aus der katholischen Perspektive dann doch wesentlich anders. Also es gibt eigentlich wenige Religionen, wo eigentlich die Frau aus dieser Perspektive so wichtig ist. Wir können auch an das Mittelalter denken, an die Rolle des Amour Courtois, an den Minnesang, an die Bedeutung eben der Frau, auch im Klosterleben. Also gerade das ist natürlich, wenn wir schauen, was ist denn der Kern einer Religion? Da geht es jetzt nicht im Wesentlichen um irgendwelche Macht- oder Institutionenfragen, sondern vor allen Dingen in meiner eigenen Suche nach Gott. Was kann ich machen, um Gott zu finden? Und da sehe ich jetzt nun gerade im Christentum eine unglaublich starke weibliche Spiritualität. Also wenn ich allein an das reiche Klosterleben denke, das ja mit den Beginen zum Beispiel ja auch sehr weit noch reicht, gerade die weibliche Mystik, Figuren wie Hildegard von Bingen oder Teresa von Avila oder vielen anderen, würde ich jetzt nicht sagen, dass im Christentum weibliche Spiritualität inexistent ist, sondern im Gegenteil eigentlich sehr, sehr präsent ist. Wenn wir natürlich historisch schauen, die Frage ist, wie ist die gesellschaftliche Rolle der Frau in der ganz allgemeinen, der europäischen Zivilisation, dann muss ich sagen, wenn wir jetzt mal nach Indien schauen, wenn wir nach China schauen, wenn wir in die islamische Zivilisation schauen, muss ich sagen, dass von all diesen Fällen die Frau, auch was ihre gesellschaftliche Stellung betrifft, in Europa immer die beste hatte. In China haben wir Polygamie und Fußbindung und Frau, die gewissermaßen eingesperrt ist, wenn man so will, im Haus, bis in die späte Qing-Zeit. In Indien haben wir natürlich auch, sowohl im Buddhismus als auch im Hinduismus, die Sichtweise, dass die Frau gewissermaßen schon aufgrund ihrer Geburt ein schlechteres Karma hat und bestenfalls hoffen kann, durch konkrete rituelle Erfüllung eines Tages vielleicht als Mann wiedergeboren zu werden. Also so schlecht sehe ich die Situation im Christentum nicht. Ganz im Gegenteil. Wir können natürlich jetzt zurückgehen in irgendwelche mystische Vorzeit, von der wir nichts kennen, und auf Bachofens Mutterrecht oder sowas und sagen, ursprünglich, als es keine Geschichtsschreibung gab, sah das irgendwie alles ganz anders aus. Aber das ist natürlich alles sehr spekulativ. Ein letzter Punkt nur zu dem, was jetzt schon mehrmals gesagt wurde, nämlich wir, also Sie, Deutschen gewissermaßen, seien ja eher so um 800 missioniert worden, gewaltsam. Das ist natürlich auch ein weit verbreiteter Mythos, der aber letztlich in der Geschichte keine Basis hat. Also die germanischen Stämme, die in das Römische Reich eingefallen sind, waren allesamt christianisiert, freiwillig. Sie waren natürlich arianisch meistens orientiert, aber alle Stämme, ob das nun die Franken, die Vandalen, wer auch immer waren, die durchs Römische Reich gezogen haben, waren freiwillig vorher außerhalb des Römischen Reiches bereits christianisiert worden und sind dann als Christen in das Römische Reich eingefallen, was von den antiken Autoren immer wieder hervorgehoben worden ist. Klar gab es Ausnahmen. Es gab dann die Sachsen im Norden Deutschlands, wo die Christianisierung über Karl den Großen eben auch nicht immer friedlich verlief. Und es gibt natürlich auch das schwarze Kapitel dann der Heidenmission durch den Deutschen Orden zum Beispiel, Deutsch-Ritter-Orden. Das wollen wir alles nicht klein halten. Aber insgesamt gesehen ist eigentlich in dieser Übergangszeit der Spätantike der Übergang von den paganen Religionen zu verschiedenen Spielarten der christlichen Religionen größtenteils freiwillig gewesen und ja auch später in der Selbstbekehrung der Rus, der Selbstbekehrung der Polen, der Selbstbekehrung der bulgarischen Völker, der Selbstbekehrung dann auch teilweise der Franken unter den Merowingern, der Selbstbekehrung der Angelsachsen, die der nordischen Völker, eigentlich alles freiwillig gelaufen. Also klar gab es hier und da auch, Versuche, das Ganze mit Waffengewalt durchzusetzen, aber das finden wir in sämtlichen anderen Weltreligionen ebenfalls, wo wir alleine nicht an die jüdische Geschichte verweisen, zum Beispiel unter den Hasmonäern, wo auch versucht wurde, griechische Städte gewaltsam zum Judentum zu bekehren. Also das sind einzelne Positionen, die finden wir eigentlich überall in der Weltgeschichte. Da würde ich nicht sagen, das ist genuin christlich. Man kann es sicherlich bedauern, aber man kann das jetzt nicht sozusagen zuspitzen auf eine Religion.
Ich höre Sie die ganze Zeit nein, nein, nein sagen.
Naja, gut. Der Sieger schreibt Geschichte, so geht es nicht. Also im Grunde ist ja es ist ja völlig klar, 9 Millionen Frauenmorde sind nichts. Also die ganze mittelalterliche Zeit, die letzte Hexe wurde, glaube ich, im letzten Jahrhundert, also Anfang des 20. Jahrhunderts noch getötet. Also das kann man ja nun wirklich nicht sagen. Also ich glaube, diese Exzesse gegen Frauen, auch gegen Frauenkulturen, gegen eigenständige Frauen, das kann man nicht einfach wegwischen.
Sind die Protestanten schuld? Als Katholik kann ich da nur sagen, das müssen sie unter sich ausmachen.
Das müssen sie unter sich ausmachen. Katholiken, da kann man aber sicher davon. Der Hexenhammer, da war noch kein einziger Protestant überhaupt auf der Welt. Also insofern finde ich, also wenn man mit so einer Hypothek in die Geschichte geht, dann muss man im Grunde mal sagen, da muss es ja irgendwo herkommen. Und von der, also eigentlich, und die Marienverehrung, das ist ja wirklich ein Witz. Ich meine, das ist ja keine, also Maria ist ja keine Göttin, das ist keine, die eigenständig entscheidet, die ist Mittel zum Zweck. Und die Krönung des Ganzen kommt dann noch im Johannesevangelium, da wird sie nämlich vom Jünger Johannes zu seinem Sacheigentum genommen. Das ist genau das, was da im Urtext in Griechisch steht.
Zu seiner Mutter. Wird zu seiner Mutter gemacht.
Nein, nein, nein. Eista Idea, das ist das Sacheigentum, das ist Neutrum. Und dahin nimmt er sie. Und genau so ist das die ganze Zeit. Die Frau ist ja nicht mal Subjekt der Ansprache bei den 10 Geboten. Sonst könnte man ja nicht sagen, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Also das sind ja nicht alles Lesben gewesen. Also man muss wirklich auch sehen, auch die Marienverehrung. Ich meine, ich bin ja nun katholisch. Mit Maria ist, das ist für mich kein Frauenbild gewesen. Die ist dermaßen abhängig.
Da will ich jetzt überhaupt allgemein einhaken und auch ein bisschen von dem Frauenthema an sich wegkommen, weil viele ja behaupten, dass das Christentum deswegen auch immer mehr an Anhänger verliert, weil eben dieser soziale Druck nicht mehr da ist, weil der politische Druck nicht mehr da ist, weil sie einfach, weil es im Inneren ihrem Wesen eigentlich entspricht und das Christentum sich nur durch Druck aufrechterhalten kann, weil, und das sagen halt viele, die das Christentum kritisieren, weil es eben lebensfeindlich ist, weil es der Körperlichkeit widerspricht, weil es einfach die Frauen verehrt werden, die jetzt nicht unbedingt 10 Kinder kriegen, sondern halt eben keusch sind in einem Klosterleben, so wie Sie ja jetzt gesagt haben. Und das ist etwas, was halt dann eben immer mehr abgelehnt haben und eben ohne Druck auch abgelegt haben. Wie ordnen Sie das ein? Also das ist ja gerade das, was Sie jetzt auch über Maria gesagt haben, nur ein anderer Aspekt jetzt von dem.
Also, wenn etwas nur durch Druck zusammengehalten wird, dann ist es in sich ja auch nicht lebensfähig. Also, vielleicht ist das sogar gut, dass es jetzt mal nicht mehr diesen Druck gibt und dass man sich jetzt mal auf auch vielleicht auch andere Quellen besinnt und einfach sagt, ja, Christentum war jetzt sehen wir, was können wir vom Christentum vielleicht behalten, was können wir aber neu machen oder wie können wir auf anderes Altes zurückgehen. Das mache ich ja zum Beispiel auch dadurch, dass ich jetzt mal ich bin ja nun einfach in die Mythologie gegangen, weil ich da viel mehr Leben gespürt habe und mehr Vielseitigkeit und auch ein ganz anderes Zueinander von Frauen und Männern und wo natürlich auch ganz klar ist, das Christentum hat sich wunderbar an diesen ganzen alten Quellen bedient, bis hin zum 3 Tage in die Unterwelt gehen, dass man eigentlich sieht, das meiste ist aus den alten Kulturen genommen. Man kann also sagen, ich habe schon mal gesagt, es ist alles nur geklaut. Sie haben kaum etwas Eigenes zustande gebracht und sie haben nur die weibliche Kraft aus allem herausgebrochen. Jesus ist eigentlich genau in der Tradition der vorderorientalischen Korngottheiten gewesen. Also in dem Sinn kann man sagen, waren diese Korngottheiten, ob Osiris, ob Dionysos, ob Tammuz, Dumuzi, waren eigentlich immer verbunden mit dem leidenden Gerechten. Denn das Korn, das nun geschnitten wird, aus dem Brot gebacken wird, hat eigentlich einen großen Leidensprozess durchzumachen. Und in diese Tradition geht auch Jesus. Er ist auch der leidende Gerechte. Nur dass da auf einmal etwas historisch wird, was in der anderen Zeit im Jahreskreislauf gehalten war. Da war der eben nicht für alle Zeiten ans Kreuz geschlagen und hatte also nicht diese, sondern da war es im Naturzusammenhang gehalten und es war die Göttin, die ihn aus dieser Geschichte wieder herausgeholt hat und die ihn dann auch befreit hat zu neuem Leben. Und mit den männlichen Göttern, also mit den Göttern dieser alten Kulturen, wurde auch immer das Menschliche zusammengesehen. Das heißt, am männlichen Geschick konnte das Menschliche sehen, ja, wir sind durch die Göttinnenkraft gehalten. Es war also gar nicht so diese Vorstellung, wir brauchen diese Erlösung. Es war einfach klar, es war aber im Naturzusammenhang. Und das ist vielleicht schon sehr wichtig, wenn wir jetzt auf was Neues gehen. Der Naturzusammenhang des Mythos, der ist erfahrbar. Das ist der Unterschied zu diesem historischen und linearen Denken. Da geht uns die Vergangenheit eigentlich immer mehr weg. Also es ist, sagen wir mal, 2000 Jahre her, dass Jesus, sagen wir mal, gestorben ist, wenn es so war, dann ist das für uns nicht mehr greifbar und erfahrbar. Im Mythos, der auch die Natur einbezieht, dieser Zyklus, der Jahreszyklus kehrt jedes Jahr wieder. Wir können ihn jedes Jahr neu erleben und er ist erfahrbar. Insofern müssen wir uns nicht auf Geschichte beziehen, die uns nicht mehr greifbar ist. Wer von uns hat denn noch Jesus gesehen?
Da sind jetzt einige Themen angesprochen worden. Das eine ist ja eben das Naturferne, Lebensferne vom Christentum. Das werden Sie wahrscheinlich anders sehen. Und das andere ist auch das Thema mit den Bräuchtümern, wo Sie gesagt haben, alles nur geklaut, wo man auch sagen kann, naja, vielleicht war das auch eine Symbiose, um eben beide aufgehen zu lassen.
Ja, also Sie haben die Aussage, dass das Christentum jetzt, dass ein sozialer Druck wegfällt und deshalb das Christentum sozusagen nur über 2000 Jahre hätte Bestand haben können, weil sozialer Druck ausgeübt wurde.
Das ist etwas, was manche sagen, ja.
Das ist natürlich eigentlich die Geschichte von dem Kopf auf den Fuß stellen, weil das Christentum ist ja nun von einer Person oder 12 ausgegangen und hat in einem jahrhundertelangen Kampf gegen den sozialen Druck des Römischen Reiches und natürlich auch gegen den sozialen Druck innerhalb der paganen Gesellschaften, gerade bei den Germanen, gewirkt und eben zu dieser breitflächigen Selbstbekehrung zum Christentum geführt. Es ist nicht sozusagen von irgendeinem Zentrum durch sozialen Druck über das Mittelmeer gestülpt worden, sondern eigentlich hat sich gerade durch das Blut der Märtyrer, durch die Überzeugung der Menschen ausgebreitet und hat es erst durch diese Weise auch geschafft, im Mittelmeerraum zur beherrschenden Religion zu werden. Also da dürfen wir die Sachen nicht vom Kopf auf die Fuß stellen. Natürlich, da haben wir ein anderes Feld, das wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich, dass der Aufstieg und auch der Niedergang der großen Religionen natürlich intensiv verbunden ist mit zivilisatorischen Prozessen. Wir sehen, dass wir eigentlich in jeder großen Hochzivilisation immer eine Krise des Religiösen in der Spätzivilisation finden. Ich meine, der ganze antike Paganismus zum Beispiel, der griechisch-römische Paganismus, ist seit dem 2. 1. Jahrhundert vor Christus in einer immensen Krise gewesen, die ja überhaupt erst auch die Selbstbekehrung zum Christentum ermöglicht hat. Was Ähnliches können wir natürlich auch über die daoistischen Naturreligionen auch in China sagen, die in einer ganz ähnlichen Krisensituation war und erst deshalb überhaupt die Selbstbekehrung zum Buddhismus möglich gemacht hat. Ähnliches können wir über den Zoroastrianismus im Iran sagen, der auch in der späten Sassanidenzeit in einer tiefen Krise war, und auch der Hinduismus in Indien durchlebte tiefe innere Krisen, die dann auch erst andere Religionen mit dem Buddhismus überhaupt erst möglich gemacht haben. Also auch da sehen wir eigentlich ein gewisses Auf und Nieder auch von religiösen Prozessen. Und es ist natürlich kein Wunder, dass die abendländische europäische Ausprägung des Christentums, die nicht die einzige ist, gegenwärtig in auch einer solchen analogen Krise steckt. Das kann man eigentlich ganz gut morphologisch verstehen. Vielleicht noch zum Bereich der Lebensbejahung. Also das kann man vielleicht unseren protestantischen Kollegen durchaus hier und da nicht zu Unrecht vorwerfen, dass eine gewisse asketische oder, sagen wir mal, lebensverneinende puritanische Haltung vorherrscht. Im Katholizismus, muss ich ehrlich gesagt gestehen, sehe ich keine Lebensverneinung, ganz im Gegenteil. Also gerade das Mittelalter ist natürlich unglaublich intensiv, was seine Lebensbejahung betrifft, und auch noch der Renaissance oder Barockzeit sehen eine Verbindung zwischen Lebenslust und Katholizismus, die sich ja nun auch in diesen überschwänglichen Kirchenbauten, der Musik, der Festkultur und allem äußert. Also da sehe ich eigentlich keinerlei Puritanismus. Natürlich gibt es in jeder Religion einen gewissen Hang für diejenigen, die wirklich intensiv schon in diesem Leben Gott suchen wollen, auch auf das Irdische zu verzichten und lieber in ein Kloster zu gehen oder ein Siedler zu werden. Aber einmal mehr, das finden Sie bei den daoistischen Eremiten, das finden Sie in den buddhistischen Sangha-Klöstern, das sehen Sie auch im Sufi-Orden bei den Muslimen und in der Ribat-Kultur von Leuten, die sich auch ins Kloster zurückziehen im Islam. Also dass wir diese beiden Seiten haben, das denke ich, das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Letztes Wort vielleicht zum Naturzusammenhang. Also die Tatsache, dass historisch oder das religiöse Motive der Tradition nun in verschiedenen Religionen auftauchen, spricht ja zuerst mal eher für sie und nicht dagegen. Es zeigt nämlich, dass wir da allgemeine, ewige Wahrheiten haben. Und wenn ich sehe, dass religiöse Motive wie Tod und Auferstehung, wie Dreieinigkeit, wie das Mysterium des Weiblichen, wie die Selbstopferung im Gegenzug zur Erlangung der Gottessohneschaft nicht nur im Christentum auftauchen, sondern eben auch in anderen Religionen, in anderen Traditionen, so spricht das doch eigentlich eher für die Tatsache, dass wir da eine ewige Tradition haben, die sich eben auch ganz klar natürlich im Christentum äußert. Zu sagen, es ist irgendwie geklaut, würde bedeuten, dass wenn einer sagt, 2 und 2 ist 4, dass man sagt, naja, das hat ja schon ein anderer vor dir gesagt, also ist es nicht so originell und wahrscheinlich falsch oder geklaut, scheint mir so ein bisschen ein Nonsens zu sein. Und entsprechend auch der Naturzusammenhang, also gerade in der traditionellen christlichen Festkultur sehen wir doch sehr klar, wie gerade Weihnachten Weihnachten, Ostern, Pfingsten, wie eben viele Feste gerade in den Jahreszyklus eingebaut sind. Da kann man natürlich wieder sagen, ja, das gab's ja im Heidentum, also haben die Christen das irgendwie geklaut. Aber langfristig können wir auch sagen, naja, die Heiden haben das geklaut, ja, dann haben die Indoeuropäer das irgendwann mal von den vorindoeuropäischen Völkern von Stonehenge abgeschaut. Aber da kommen wir ja nicht weiter, indem wir sagen, etwas gilt nicht, weil andere das vorher hatten. Ich würde eigentlich eher im Gegenteil sagen, gerade weil andere vorher etwas hatten, gilt es in ganz besonderem Maß. Und gerade das ist natürlich auch die Stärke des Christentums, dass sich im Christentum viele der ewigen Wahrheiten, die bereits vor dem Christentum als Logoi Spermatokoi, als ewige Wahrheit schon offenbart haben, dass dies im Christentum teilweise übernommen, teilweise transzendiert oder sublimiert oder umgedeutet wird, erklärt natürlich auch die Stärke dieses Christentums, dass von den anderen Traditionen auch all das, was wesentlich, was ewig, was wichtig war, eben auch transferiert hat auf eine andere Verständnisebene. Also da finde ich, dass diese Kontinuitätsthese eigentlich nicht dagegen, sondern eher dafür spricht. Und von daher würde ich vielleicht auch abschließend dann meine wohl dann provokativste These aufstellen, nämlich all das, was natürlich im Heidentum wichtig und bedeutsam und ewig und zu schützen war, hat das Christentum linear übernommen. Das heißt, wem wirklich das echte Heidentum am Herzen ist, der sollte sie in der noch lebenden Kontinuität des Heidentums im Christentum suchen und nicht sozusagen versuchen, naja, 2000 Jahre Geschichte waren ein Fehler, kratzen wir mal bei Cäsar und Tacitus irgendwie nach, was der noch über das Heidentum wusste und erfinden wir das irgendwie neu.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ja, ich meine, Sie wissen auch nur Männliches zu zitieren. Also was anderes kommt bei Ihnen gar nicht vor. Ich meine, das sehe ich auch ein. Also ich bin da durchaus nicht dagegen. Aber wenn wir schon davon ausgehen, die erste Kunde, also die erste Geschichte auch, Auferstehung von den Toten und so weiter. Ich meine, indem das Christentum das alles übernommen hat, hat es die weibliche Kraft da herausgebrochen. Das ist für mich schon kriminell. Das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Also tut mir leid, die erste Auferstehungsgeschichte kam schon 2000 vor Christus, wurde sie aufgeschrieben. Da ist es aber die große Göttin Inanna, die in die Unterwelt geht und da unten eben die Quellen des Lebens findet und nicht die Hölle. Das ist ja zum Beispiel etwas, was wir auch, ich meine die Höllenstrafen, das ist ja auch etwas, das können wir ja bei aller Lebenslust des Christentums nicht übersehen. Also ich weiß noch, dass meine Großeltern davon auch immer gesagt haben, also wir müssen die ganze Woche schwer arbeiten und am Sonntag werden wir noch mit dem Teufel bang gemacht. Also da war ja schon Angst auch immer mit dabei. Auch wenn ich mir überlege, jetzt mal gerade was, jede der monotheistischen Religionen denkt vom Ende her, sie alleine wird übrig bleiben. Was ist das denn für ein Ideal? Also alle drei sind am Ende der Meinung, es wird nur noch unsere Religion geben und alle anderen kommen in bestialischster Weise zu Tode. Also das ist für mich etwas, was ich wirklich... Auch was kommt noch erschwerend zu allem hinzu, dass diese monotheistischen Religionen kein schönes Ende fantasieren, sondern sie fantasieren ein Ende in Angst und Schrecken und wir wissen bis zum Schluss nicht, gehen wir nun verloren oder werden wir von Jesus angenommen. Und es steht ja auch dann im Markus-Evangelium, also alle, die Jesus nicht annehmen, sind verdammt. Ich meine, was mache ich mit solchen Sätzen? Oder Sätze, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und wer, also das sind ja Sätze, die stehen in der Bibel. Die kann man ja nicht einfach wegnehmen. Und wenn ich dann überlege, die erste Geschichte eben von der Auferstehung von den Toten, da ist die große Göttin Inanna, Königin von Himmel und Erde. Der Titel, der Himmel ist mein, die Erde ist mein, von meinem Buch, ist ja aus ihren Hymnen entnommen. Sie ging als erste in die Unterwelt, hat den Ruf, sie ist selber Göttin des Abendsterns, geht dann in das tiefste Innere der Erde, um da die Quellen des Lebens zu entdecken, aus denen wir leben, nämlich Wasser und Korn. Also das ist eigentlich die Göttin der Unterwelt, die hütet die Quellen des Lebens und nicht die Quellen des Todes. Also sie erfährt da unten, der Tod ist nicht tot, sondern da unten sind die Quellen des Lebens. Wir leben aus dem Inneren der Erde, wir leben aus dem Wasser, das sie spendet, und aus dem Korn, also aus der Pflanzenenergie, die sie spendet. Und ohne Pflanzen könnten wir alle nicht leben. Also das ist für mich eben auch so eine Wertschätzung zu sagen, diese antiken Religionen nehmen immer die Natur wirklich als geistige Kraft auch ernst. Und auch die Göttin Erde wird als eine geistige Kraft ernst genommen und nicht als etwas, was ich bebauen kann. Also was ich mir dinglich machen kann. Und da war es eben auch, 3 Tage bleibt sie in der Unterwelt, die Göttin Inanna, und er steht dann auf. Und diese 3 Tage gehen zusammen mit der Mondsymbolik, denn 3 Tage ist der Mond in der Unterwelt. Und diese Göttin Inanna feiert im Sichelmond ihre heilige Vulva. Das haben wir in der ganzen Christenheit nicht. Wenn ich mir vorstelle, da kommen also liturgische Texte, die wurden im Tempel verlesen. Diese Göttin lehnt sich an den Apfelbaum, das ist ein Symbol ihres geliebten Mannes und Gottes. Und wo sie sich an den Apfelbaum lehnt, ist ihre Vulva wunderschön anzusehen. Die junge Frau Inanna jauchzt über ihre wundervolle Vulva und beglückwünscht sich selbst zu ihrer Schönheit. Das wurde in den liturgischen Texten verlesen. Das möchte ich mal einmal in einem christlichen Gottesdienst hören.
Aber Sie haben jetzt vorher erwähnt, das Christentum mache nur Angst, aber es kommen ja genauso in den vorchristlichen Mythen angstmachende Prinzipien vor.
Eigentlich nicht.
Gar nicht.
Also für mich jetzt nicht. Also ich habe keine gesehen. Also es gibt zum Beispiel keine Höllenvisionen. Sowas gibt es eigentlich nicht.
Aber es gibt auch Strafen genauso, oder nicht?
Eigentlich, nö, kann ich jetzt nicht. Also jetzt, nee, würde mir jetzt im Moment nichts einfallen. Es geht ja auch nicht darum zu strafen.
Doch, selbstverständlich, in der sumerischen, gerade in der...
Zu erkennen.
Gerade in der sumerischen Mythologie, das ist ja gerade natürlich ein Fall von einer relativ negativen Sichtweise auf die Götterwelt. Die Götterwelt ist sehr bedrohlich. Es gibt kein richtiges Jenseits. Wenn Sie mal das Gilgamesch-Mythos zum Beispiel nachlesen.
Ja, aber das ist ja auch schon
tatsächlich. Auch mit der, naja, das ist ja doch schon.
Ja, das muss man dann vielleicht definieren, wo man, von was man genau spricht. Aber ich kenne es auch so, dass eben gerade dieser Göttermythos
teilweise auch die, auch
sehr bestrafend ist.
Auch die sumerische Götterwelt entspricht ja letztlich auch dem Sheol des Alten Testaments, also eine, genau das, was wir auch zum Beispiel in der klassischen Antike finden, gerade in der Ilias und in der ganzen griechischen Tradition, einer sehr negativen, schattenhaften Welt, in der der Mensch eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Man erinnert sich an die Unterweltfahrt des Odysseus, der Achilles sieht und der sagt, dass Achilles bereits sagt, naja, ich würde lieber einen Tag Schäfer sein in der Oberwelt, als tatsächlich ein ganzes Leben als König in der Unterwelt. Also wir haben eine sehr, sehr negative Sicht und das ist keine genuin christliche oder selbst monotheistische Sache. Wenn Sie in den Mazdaismus zum Beispiel schauen im Iran, so haben wir dann natürlich auch eine sehr dualistische Sichtweise, eine sehr auch apokalyptische Sichtweise auch auf das Jenseits. Wir haben auch da übrigens einen religiösen Selbstanspruch, der ganz klar sagt, die mazdaische Religion ist die einzig wahre, das Christentum oder das Judentum oder andere sind es nicht. Das ist auch keine christliche Besonderheit. Und einmal mehr, selbst wenn wir noch weiter schauen, also gerade der Buddhismus kennt natürlich eine Fülle verschiedenster Höllen und Höllenqualen, die wir auch optisch dargestellt finden. Gehen Sie mal in den chinesischen Tempel, dann haben Sie wirklich ausschließlich die Darstellung der Höllenqualen, die man im Buddhismus leitet. Im Hinduismus haben wir Vorstellungen auch vom Kali Yuga und ähnliche Sachen, die weiß Gott alles andere als positiv sind. Also einmal mehr die Zuspitzung auf monotheistische Religionen oder gerade auf das Christentum verbirgt, glaube ich, die Tatsache, dass wir eigentlich bei vielen anderen Weltreligionen durchaus analoge Ansätze haben. Ich gehe natürlich völlig mit ein, dass der Gedanke, im Hier und Jetzt Handlungen auszuüben aus Angst vor Höllenstrafen, wie das nun tatsächlich im Christentum, aber eben allen anderen Religionen auch teilweise der Fall ist, eine sehr negative Sichtweise oder eine sehr naive Sichtweise ist auf eine Realität, die aber in der Tat gegeben ist. Man ist entweder in der Fusion mit Gott, man ist mit der Transzendenz sozusagen im Reinen, man sucht Gott in sich Und dann muss man natürlich keine Angst vor der Hölle haben. Die Hölle ist tatsächlich schon die Tatsache, in diesem Leben fern von der Transzendenz, von der Gottheit zu sein und sich sozusagen sein Urteil selbst zu sprechen. Aber die Hölle ist letztlich in den verschiedenen Traditionen nichts, was jetzt irgendwie ungerechterweise von außen verhängt ist, sondern jeder schafft sich seinen Spruch selbst, wie übrigens auch schon im Koran letztlich nachzulesen ist. Es ist gewissermaßen naturgesetzlich gegeben, dass wenn ich in dieser Welt den Weg zur Transzendenz und der daraus abzuleitenden Nächstenliebe, die ja auch nur Gottesliebe ist, sozusagen nicht schaffe, dann ist natürlich auch klar, dass ich jetzt schon in dieser Welt im Nichts lebe und das dann auch im Jenseits kennen werde. Das ist natürlich bei vielen Menschen, es ist einmal mehr die exoterische und die esoterische Interpretation natürlich von Religionen. Wer nicht weiß, was tatsächlich diese Bilder auch für unser Innenleben bedeuten und für unsere ontologische Struktur in dieser Welt, der sie sozusagen nur veräußert nach außen hin, der lebt sie natürlich in einer sehr oberflächlichen Weise, die auch teilweise bedrückend sein kann, die natürlich auch durchaus manipuliert sein kann und manipuliert werden kann. Dem würde ich auch gar nicht widersprechen. Der Kern der Aussagen ist aber etwas, was einmal mehr allgemeinmenschlich ist und was wir eben im Christentum in diesen verschiedenen Aussagen auch wieder stattfinden. Und um das Christentum zu verstehen, dürfen wir natürlich nicht sola scriptura-mäßig ausschließlich in die Heilige Schrift schauen, die es als solche ja auch, jedenfalls aus katholischer Sicht, gar nicht gibt als Heilige Schrift. Das ist ja nicht der Koran, der irgendwie vom Himmel gefallen ist, sozusagen in diesen ganzen Büchern, sondern eine Bibliothek, die von der kirchlichen Tradition selber bewusst zusammengestellt ist. Und das heißt, die Bibel können wir aus dieser Perspektive natürlich nur verstehen, wenn wir auch die durchaus zeitgleich Aussagen der Kirchenväter einbeziehen. Und da sehen wir gerade in der Spätantike eine durchaus positive Haltung auch anderen Religionen gegenüber. Wir können bei Clemens von Alexandrien und bei vielen anderen auch durchaus nachlesen, dass auch solche Menschen, die außerhalb des Christentums stehen, aber das Gute tun, durchaus als Christen betrachtet werden können. Clemens von Alexandrien sagt ganz klar, selbst jemand wie Sokrates muss als Christ gelten, weil er sozusagen das christliche Wissen schon vor der Offenbarung des Christentums wusste. Denn dieses Wissen ist nicht nur etwas, das sozusagen a priori irgendwie oder sagen wir mal spontan offenbart wird, sondern wie man auch schon in den Paulusbriefen nachlesen kann, die Natur als Schöpfung ist so eingerichtet, dass man eben aus der Natur selbst die wichtigsten Grundgesetze, die wichtigsten Regeln des Glaubens auch ableiten kann. Und wer das macht, selbst außerhalb des Christentums, befolgt doch deshalb indirekt die Gesetze, die auch für Christen gelten. Natürlich hat es später dann eine sehr restriktive Interpretation dieser Aussagen gegeben und hat es diese Sichtweise gegeben, naja, wer jetzt nicht dieser oder dieser Form des Protestantismus oder Katholizismus oder Orthodoxie angehört, der kommt in die Hölle. Aber das ist etwas, was relativ spät kommt und was jedenfalls die Christen gerade in der Spätantike in dieser Weise überhaupt nicht gesehen haben. Da haben wir vielmehr die Aussage vom Logos Spermatikos, sozusagen, dass jeder Mensch auch außerhalb des Christentums, wenn er eben aufgrund der in der Natur gegebenen Indizien daraus ableitet, was gut und was schlecht ist und wie man zu Gott hinkommt, durchaus auch heilsfähig ist.
Das ist ja auch die Frage, also es ist ja mit diesem gut, schlecht, bestrafen, belohnen, wie auch immer, ist ja eben ein Wertefundament dahinter. Und da ist ja gerade, oder sehen viele den Sinn, dass auch doch eine gewisse disziplinierende Maßnahme ist, dass man halt den Menschen ein Wertefundament weitergibt, dass man ihnen sagt, wenn du jemand anderen tötest, dann kommst du in die Hölle. Aber das ist ja dann auch was Gutes, oder? Wenn man den Menschen das lehrt, dass sie das nicht tun sollen.
Also die Aussage ist eigentlich, wenn du einen anderen Menschen tötest, dann bist du auch schon in der Hölle. Natürlich kommst du dann auch in dem Geheimnis dessen, was nach dem Tod geschieht, auch dahin. Aber man spricht sich den Spruch gewissermaßen selbst durch diese Tatsache. Ich meine, das gesamte Sittengesetz, bis auf Details, lässt sich nun ableiten aus der Liebe zu Gott. Wer Gott in sich selbst entdeckt, wer in sich selbst diesen ewigen, transzendenten Kern entdeckt, den man Seele nennt und der eigentlich partizipiert an der göttlichen Transzendenz, der eigentlich ein Funke ist, wenn man so will, dieses ewigen Lichtes, der unser eigentliches, wirkliches Sein ist. Wer also entdeckt, dass das einzig Wahre an uns dieser transzendente Kern ist, der kann ja gar nicht anders, als im Nächsten auch diesen selben Kern zu entdecken. Und sagen wir mal, die Nächstenliebe ist kein Gebot, das irgendwie aus sozialen Gründen über irgendeine Gesellschaft übergestülpt wird, sondern sie erfolgt unmittelbar aus Gott. Wenn ich Gott liebe, den ich in mir selbst entdecke, aufgrund meiner Seele, die nach seinem Ebenbild geschaffen ist, dann sehe ich ja im Anderen diesen selben Kern, dann sehe ich ja im Anderen, so sehr er auch irren mag in diesem Leben, sehe ich aber trotzdem diesen selben Kern der Göttlichkeit. Und deshalb kann ich gar nicht anders, wenn ich das richtig verstehe und wirklich empfinde, als im Anderen auch sozusagen mein eigenes zu entdecken und ihn deshalb um Gottes Willen und weil er ebenfalls auch ein Funken Gottes ist, ihn auch zu lieben. Das zu tun, ist eigentlich die Grundlage des Sittengesetzes, die sich eben legitimiert aufgrund dieser Triangulation, wenn man so will, über Gott. Einen anderen zu töten, entspricht in gewisser Weise Gott selbst zu töten und bedeutet in gewisser Weise eine Art von Selbstmord, wenn man so will. Das heißt, die Höllenstrafe und die Selbstverdammung schon in diesem Leben und natürlich auch in dem, was uns nach dem Tod unseres Körpers eben erwartet, ist nicht etwas, was sich in so einem Kodex irgendwie nachlesen lässt, sondern etwas, das ziemlich logisch auch aus dieser ontologischen Konzeption folgt. Es hat natürlich einen sozialen Sinn, aber Religionen sind nicht geschaffen, um Gesellschaften zusammenzuhalten, sondern ganz im Gegenteil bilden sich Gesellschaften heraus aus einer gemeinsamen Sichtweise, wie man Gott versteht und wie man aufgrund dieser Liebe zur Transzendenz eben auch mit dem Nächsten umgeht. Und je nachdem natürlich, in welchem Klima das stattfindet, in welcher Zivilisation das stattfindet, unter welchen gemeinsamen historischen Grunderfahrungen so etwas stattfindet, bilden sich verschiedene Formen auch von Religion heraus. Aber ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass wir im Kern aus dieser richtig verstandenen Gotteserfahrung auch im Kern relativ analoge Sittengesetze haben, die sich ja auch überall in der Geschichte auch nachvollziehen lassen, gerade der Religionsgeschichte. Das bedeutet natürlich nicht, einmal mehr, dass es nicht auch da Perversionen, Verzerrungen, Manipulationen, Instrumentalisierungen gegeben hat, dass es nicht auch Leute gegeben hat, die sozusagen das Ganze von dem Kopf auf die Füße gestellt haben und aus einer wahren Einsicht in die Transzendenz nur einen Hebel gemacht haben, den Nächsten zu unterdrücken. Aber ich denke, dieser Kern ist da und wenn wir über Religion sprechen, dann sollten wir in erster Linie zuerst mal diesem Kern nachvollziehen und zu schauen, was dieser Kern für unser alltägliches Leben zu bedeuten hat. Nämlich im Wesentlichen, wie kommen wir als Individuen zu Gott? Wie finden wir Gott in uns? Und was folgt daraus für unseren Respekt und für unsere Liebe für den Mitmenschen?
Naja.
Da haben Sie jetzt viel mitgeredet.
Also ich meine, es hört sich alles sehr schön eloquent und akademisch an, aber wenn man das Ganze dann wieder runterbricht, ich meine auch diese 10 Gebote, nehmen wir mal die 10 Gebote, du sollst nicht töten. Ja, die wurden ja schon von Anfang an überhaupt nie wahrgenommen. Also wenn man das überlegt, warum haben wir es dann nötig, auch als Christen, alle anderen, die nicht christlich sind, platt zu machen? Warum mussten wir hingehen? Nordamerika, Südamerika, die haben alle darunter gelitten. Die Verträge wurden gebrochen, bei uns genauso. Und wenn man auch davon ausgeht, gehen wir mal aufs Alte Testament, da kommen diese 10 Gebote. Ja, und dann kommt Mose vom Berg zurück, dann haben die Israeliten, sein Volk hat inzwischen ein goldenes Kalb kreiert, das es natürlich aus Ägypten kannte, das war der Sonnengott Horus, der eben neu geboren wird jeden Tag, also es war eigentlich gar nichts besonders Schlimmes, es war eigentlich, die waren in dem alten religiösen ägyptischen Brauch noch, und was macht er? Er lässt alle Männer töten. Er hat gerade das Gebot empfangen, du sollst nicht töten. Und dann werden alle, dann müssen die Leviten alle Männer töten, weil die ja nun dieses goldene Kalb mit kreiert haben. Und das heißt also, dass die ganze Gemeinschaft schutzlos wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Alle Männer über 12 wurden getötet von den Leviten. Und das direkt, nachdem er diese 10 Gebote empfangen hat. Ich meine, das muss man sich auch mal zu Gemüte führen, was das eigentlich bedeutet. Also auch dieses Volk Israel, das war letztlich auch ein schwer traumatisiertes Volk. Und diese Maxime, du sollst nicht töten oder Nächstenliebe, das sind ja hohle Worte, wenn sie nicht wirklich auch erfüllt werden. Und was ist dann zum Beispiel Nächstenliebe? Also gut, also du sollst nicht töten, wurde sowieso überhaupt nicht wahrgenommen. Und was ich besonders schlimm finde, ist, dass eigentlich, wenn ich jetzt mal auf diesen Ursprung der 10 Gebote mal zurückgehe, dass die Eltern ihre Kinder töten dürfen. Das muss man sich mal vorstellen. Die dürfen den Sohn töten, der nicht gehorcht, den darf man steinigen. Und man darf die Tochter töten, selbstverständlich, die beim ersten Mal in der Hochzeitsnacht nicht blutet. Das haben wir bis heute im Islam. Bis heute werden da Frauen gesteinigt, obwohl es völlig klar ist, dass mindestens ein Fünftel niemals bluten wird beim ersten Mal. Aber die werden dann...
Ich glaube, Islam und Christentum sind wieder ganz verschiedene Dinge wahrscheinlich, wo man jetzt nicht...
Nee, aber das war ja im Christentum genauso. Diese 10 Gebote, die wir ja immer so hochhalten, die sind in dem Sinn in einer Weise nicht gehalten worden, dass man sich einfach mal überlegen muss. Wir haben ja nicht irgendwann angefangen. Wir haben ja eine Tradition und diese Tradition setzt sich fort. Ich glaube, wir sind heute nur deswegen aus dieser Tradition etwas raus, weil wir dann tatsächlich eine Form von Aufklärung hatten, wo das alles nicht mehr, vielleicht auch sogar durch die Kriege, wo diese Dinge dann weggingen. Aber ich bin nicht der Meinung, dass wir das einfach so wegwischen können und so tun, als wenn uns jetzt die 10 Gebote retten würden. Auch du sollst nicht stehlen, ist eigentlich eine Mangelsituation. Wenn wir in einer Gemeinschaft dafür sorgen, dass niemand hungert und dass alle einen gewissen Wohlstand haben, dann braucht niemand zu stehlen. Das ist ja auch das, was uns zum Beispiel die Inka vorhalten und sagen, bei uns war alles geordnet. Jeder Mensch hatte durch die Geburt schon ein Stück Land, das stand ihm zu, das konnte er bebauen. Und damit war die Möglichkeit zu stehlen, war eigentlich gar nicht gegeben, weil ja schon ein Wohlleben da war. Oder auch wenn ich jetzt in Ägypten sehe, die Göttin Maat, Göttin der Wahrheit, Gerechtigkeit, wo einfach klar ist, Armut geht nicht mit Maat zusammen, geht überhaupt nicht mit Gerechtigkeit zusammen. Und deshalb muss immer dafür gesorgt werden, dass kein Mensch hungert. Zum Beispiel ein guter Pharao war der sagen konnte von sich, während meiner Regierungszeit hat kein Mensch hungern müssen. Da sind wir heute sehr weit von weg. Wenn ich unsere jetzige Gesellschaft zum Beispiel betrachte, dann ist das ganz schwierig.
Ne? Auch wieder eine Vermischung von Politik und
klar, aber ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass also die Religion nicht nur etwas Privates ist, sondern dass sie sich auch in die Gesellschaft auswirken muss, dann finde ich das wichtig. Also das ist schon wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass ich persönlich mit Gott im Reinen bin. Es geht auch darum zu sagen, wie ist denn unsere Gesellschaft? Wie kann ich denn in die Gesellschaft wirken, dass die Gesellschaft so wird, dass alle Menschen da drin würdevoll leben können? Ja, darum muss es ja gehen.
Ne? Würden Sie denn sagen, dass das in vorchristlicher Zeit so war? Also so wie Sie das darstellen, klingt das jetzt sehr friedlich und alle hatten alles. Und
nein, ich sage ja nicht, dass es immer so war, also aber es wäre für mich ein Ziel, wo es hingehen müsste. Und wir sind christlich, wir sind jetzt seit Jahrtausenden oder seit Jahrhunderten christlich und unsere Gesellschaft hat nichts von alledem. Sie ist keine heilbringende Gesellschaft. Also das Christentum hat offensichtlich nicht da so reingewirkt.
Aber war sie es vorher? Das ist die Frage.
Es gab ja keine riesige Staatenbildung. Es waren ja kleinere Gruppen. Und da konnte man eher etwas machen. Also wenn ich jetzt mal auf unsere heimische Religion gehe, also Religion ist vielleicht zu viel gesagt, aber da war eigentlich schon klar, es war ein hoher ethischer Maßstab. Und auch vor allem, und das finde ich besonders interessant, dass unsere Germanen, finde ich einzigartig, die haben tatsächlich sich die gesamte jenseitige Welt ausgemalt. Und in dieser Welt konnte jeder Mensch glücklich werden. Und zwar nach dem, was er oder sie am meisten wollte. Wir hatten ganz verschiedene Jenseitsburgen. Das ist ja eben Asgard. Und man konnte dahin, wo es einen hinzog. Und das finde ich also eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Da waren auch die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits viel offener. Das konnte man also immer wieder sehen. Und insofern denke ich, die unsere heimische Tradition hat eigentlich sehr viel dazu getan, die Menschen oder zumindest glücklich zu machen, also im Diesseits wie im Jenseits. Durch diese verschiedenen, sie haben verschiedene Männerbilder, verschiedene Frauenbilder. Und ja, die Frau war auch im Kult vertreten. Hier bei uns ist zum Beispiel, wo bleiben die Priesterinnen? Hier im Kult war keine einzige Frau. Ist nichts, gar nichts zu sehen gewesen. Also die Frau wird eigentlich, ich habe zwischendrin mal überlegt, wo war denn die Priesterin? Lebenslust des Katholizismus. Ja, für Frauen war das nicht ganz so glücklich.
Also das kann ich jetzt insoweit nicht nachvollziehen. Wir haben Äbtissinnen, wir haben
Frauen. Ja, aber die Äbtissin ist doch nicht Lebenslust. Also Sie können mir doch jetzt nicht erklären, dass eine Nonne lebenslustig ist. Die verzichtet auf die Hälfte ihres Lebens.
Ja, ist klar. Ich finde das Streben nach Gott und das Streben nach der Schönheit, die wir auch in der Kirche, im Gesang, auch in der klösterlichen Tradition, in der Interesse an der Natur, noch einmal Stichwort Hildegard oder sowas finden, da sehe ich jetzt kein Problem. Auch die Idealisierung der Germanen, also erstens wissen wir über diese ganzen Sachen unglaublich wenig, gerade was die alte Zeit betrifft. Zweitens würde ich jetzt eine Zivilisation, die also eigentlich nur von jeweiligem Sippenmord und Ehrenschuld und so weiter lebt, die sich eigentlich die Hälfte der Zeit damit verbringt, sich gegenseitig zu massakrieren, weil irgendwie der Großvater da in der Hütte von dem anderen nicht irgendwie empfangen worden ist, wie er sollte, so dass man sich dann gegenseitig dann massakriert über die Generationen hinweg, jetzt auch nicht unbedingt, ich bin jetzt ein bisschen simplistisch, nicht unbedingt jetzt der Vorbild der Zeit, wo alle irgendwie lustig und froh sind. Sklaverei kennen wir dann natürlich auch. Wir kennen Schulddienst und Ähnliches. Wir sehen eine unglaubliche soziale Polarisierung auch, wenn wir die Gräber anschauen, zwischen den Ärmsten und den Reichsten in dieser gesamten übrigens frühen indoeuropäischen Welt. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt ausspielen wollen gegen unsere gegenwärtige Gegenwart, wo wir trotz aller Kritik, die wir an allem üben können, ähnliche Probleme nicht sehen. Die gegenseitige Durchlässigkeit zwischen Diesseits und Jenseits, ja mein Gott, das haben wir in jeder einzelnen menschlichen Religion. Das haben wir auch im Christentum, wenn Sie an die Visionen denken, die wir über die gesamte christliche Welt hinweg kennen, auch des Jenseits. Also diese gegenseitige Durchlässigkeit, die erleben Sie eigentlich jeden Tag im Messopfer schon, wenn man so will. Und die Inkas...
Also was erleben Sie im Messopfer? Das möchte ich jetzt doch mal wissen. Durchlässigkeit erleben wir im Messopfer.
Den unmittelbaren Zugang zu Gott durch die Eucharistie. Also
wenn Sie da sitzen und das nachvollziehen.
Ja, absolut. Das ist
da
doch
sind
der,
Sie ja eigentlich nur
das
Zuschauer.
Wieso Zuschauer? Ich kommuniziere doch. Ich nehme doch die Eucharistie zu mir. Das ist doch eigentlich der
das
Sinn
ist dann der Leib
des
Christi.
Messopfers, den Leib Christi zu sich zu nehmen. Und dadurch
und das macht das Ihnen Jenseits, nichts aus, dass Sie den Leib Christi
das Jenseits, nehmen. Das Jenseits zu sehen. Ja, genauso viel, wie es den Ägyptern eben auch ausmacht, die auch kleine Figuren von Horus oder Isis oder Osiris eben auch zu teilen. Ich meine, die Teilhabe an der Gottheit ist ja eine Sache, die wir in jedem Kult finden. Ja, das liegt an den Worten, die eben eingesetzt worden sind, um diese Unio Mystica zu vollziehen. Also da sehen wir doch den Durchbruch zwischen Diesseits und Jenseits sehr klar. Die Inkas, denke ich, die nun ziemlich intensiv Menschenopfer praktizieren, eignen sich, glaube ich, auch nicht so als die Idealgesellschaft, in denen allen sozusagen gut und nett geht. Gerade die ganzen andinischen Kulturen sind geprägt durch die Tatsache, dass selbst Kleinkinder in der Eiswüste ausgesetzt werden, um zu erfrieren, um eben Botschaften zum Jenseits zu bringen. Das denke ich, kann man jetzt nicht unbedingt auch als Idealgesellschaft, und ich meine, dass es in Ägypten keine Armut gab, schauen Sie mal irgendwie in einen beliebigen Katalog über Gräber in Ägypten, dann sehen Sie tatsächlich, was tatsächliche bittere Armut war.
Also es ist auf jeden Fall so, dass es ein Ideal war. Dieses Ideal haben wir politisch noch nie. genau. vollzogen.
Und bei aber dann uns wurde nicht
die Leibeigenschaft ja auch in der christlichen Welt eingeführt und wurde sogar noch heilsgeschichtlich begründet. Die einen müssen eben Sklaven sein und die anderen dürfen Herren sein. Also das, da müssen wir jetzt nicht so tun, als hätten wir jetzt das goldene Leben hier installiert.
Die Frage alle, ist wirklich, was alle, ich noch schnell einwerfen werde, möchte inwiefern etwas im historischen Kontext zu betrachten ist und wirklich nur mit der Religion zu tun hat. Weil es gibt ja auch ganz andere Einwirkungen, wie eine Gesellschaft das Leben führt und welche eben Werte und Sitten sie da haben, also ich glaube, dass das jetzt nicht nur auf den Brauch...
Genau, dass der Mensch seine eigenen moralischen Kategorien und das allgemeine menschliche Sittengesetz bricht und immer wieder bricht und immer wieder gebrochen hat und wie ich fürchte auch immer wieder brechen wird, dass der Mensch fähig ist zum Besten, nämlich zur Fusion mit Gott und zu den schlimmsten Perversionen. Ich denke, das ist etwas allgemein Menschliches. Das können wir jetzt nicht sagen, da ist jetzt die Religion oder diese Sache irgendwie dran schuld, sondern dass wir, sagen wir mal, nicht auf der Höhe sind unserer Möglichkeiten und der Möglichkeit unserer Gottesebenbildlichkeit. Ich denke, das dürfen wir nicht allzu sehr historisieren. Das ist eine Sache, die leider der Fall ist und die ich auf keinen Fall irgendwie wegwischen würde. Ich würde jetzt auch keinesfalls sagen, alle Zivilisationen sind schlecht, nur das Christentum hat das und das gemacht. Aber ich denke, wir finden es eben über alle Zivilisationen hinweg, diese Tatsache, dass wir eben wissen auf der einen Seite, um wieder dieses Beispiel zu nehmen, wir sollen nicht morden. Ja, das wissen wir alle. Und wir alle tun es aber in allen möglichen Zivilisationen. Ich denke, das ist traurig und das ist tragisch, dass jetzt irgendwie auf irgendwas Monotheistisches zuspitzen zu wollen, das schien mir historisch ziemlich falsch.
Ja, da sind wir jetzt wieder eben bei den Werten. Sie sagen dass die Grundlage bietet, die Religion oder dass der Glaube die Grundlage bietet, dass eben dann auch falsche Schlüsse gezogen werden, wie Sie sagen, eben.
Ja, auf jeden Fall. Und was vor allem auch auffällt, jede Religion, die eine andere niedermachen will, sagt dieselbe Geschichte von den Menschenopfern. Das ist eigentlich ein Topos, der überall, wenn ich eine Religion schlecht machen will, dann heißt es, die haben ja Menschenopfer gebracht. Also deswegen sind die schlecht. Aber das sagt jede Kultur, die sich über eine andere stellt, prinzipiell. Das finde ich auch immer wieder so erstaunlich. Also zum Beispiel die jüdische Tradition hat dann gesagt, da ist Moloch und Moloch hat seine Kinder gefressen. Gab es zwar keine wirklichen Anhaltspunkte, aber es wird dann eben so angenommen.
Ja, aber für die präkolumbialischen Kulturen haben wir ja nun weiß Gott genügend Anhaltspunkte über
Massen. Ja, aber das ist halt die Frage, ob sie das wirklich, ich wäre da etwas vorsichtig. Ich wäre da wirklich vorsichtig und ich meine, ich muss ja dann auch denen vertrauen, die zum Beispiel heute in dieser Tradition leben und die vielleicht besser darüber Auskunft geben können, als wir, die jetzt wieder von außen.
Also die 10.000 abgehackten Köpfe, die wir unter dem Haupttempel von Tenochtitlan finden, die sind da zufällig hingekommen.
Das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich bin wirklich der Meinung, wenn Sie jetzt Gott, was verstehen Sie dann unter Gott und das Gute? Das möchte ich jetzt trotzdem auch mal wissen.
Die Frage ist auch nur punktum Menschenopfer. Was sind halt Menschenopfer? Weil wenn jetzt Christen missioniert haben und dabei andere Menschen getötet haben, ist das ja vermutlich auch so etwas wie ein Menschenopfer. Also es ist wahrscheinlich
nicht
auch
immer so die Betrachtung. Nicht jeder Mord ist ein Menschenopfer. Das ist ja was anderes.
Ja, das ist eben liegt halt, finde ich, glaube ich, auch viel im Auge des Betrachters. Was ist jetzt wirklich Opfer und was ist jetzt im Namen von Gott gut geheißen?
Ja, genau. Wir wissen ja.
Ich glaube, das ist teilweise für uns auch heute sehr schwierig nachzuvollziehen.
Ja, aber was nachzuvollziehen ist, sind eben die Eroberungskriege. Da können wir uns ja nicht drüber wegtäuschen. Also, dass wir, obwohl wir sagen, du sollst nicht töten, ganze Völker massakriert haben.
Ja, das
und
machen
das
ja,
auch heute noch.
Genau, das machen ja alle. Ich meine,
aber wir wollen uns doch als Christen unterscheiden. Was heißt, ist doch keine Entschuldigung zu sagen, das machen alle. Also, wenn ich
sage, aber es ist kein Grund, dass Christentum irgendwie besonders.
Doch, aber wenn wir das in den Mittelpunkt stellen, du sollst nicht töten und eigentlich töten, soweit, also wir haben das nie befolgt. Weder die jüdische Tradition hat es auch nicht befolgt. Die haben getötet, alles weggetötet, was ihnen im Weg war. Allein schon dadurch, dass sie auserwähltes Volk sind, ist ja da schon die Frage, was da eigentlich, ich meine, die haben ja Das war ja sogar so, dass Gott ihnen selber befohlen hat und gesagt hat, ich gebe die alle in eure Hände, damit ihr sie tötet und lasst keinen am Leben. Das muss man sich überlegen. Ich meine, ich habe die Texte ja auch teilweise zitiert, kann man aber auch im Alten Testament nachlesen. Ich meine, das sind ja Dinge, die werden sogar mit der Aufforderung Gottes vollzogen. Und das muss man sich schon, wenn ich als Gottesvolk hingehe und im Namen Gottes massakriere, das ist ja schon was. Nur damit ich ein Land besiedle, das mir nicht gehört und wo noch klar gesagt wird, ich gebe dir ein Land, dessen Weinberge du nicht angelegt hast, dessen Felder du nicht bearbeitet hast. Und das darfst du dir alles nehmen und das auf dem Hintergrund, du sollst nicht stehlen. Ich meine, wir müssen uns ja mal überlegen, wenn wir jetzt uns immer auf diese 10 Gebote beziehen, wo wurden die denn verwirklicht? Wurden die denn, die werden doch schon in dem Volk, wo sie als erstes empfangen werden, nicht verwirklicht.
Und deshalb sind die 10 Gebote irgendwie schlecht?
Was helfen Sie mir, wenn ich sie noch vollziehen?
Und deshalb sollen wir also töten?
Ich glaube, es geht darum, dass da eine gewisse Doppelmoral ihrer Meinung nach praktiziert wird, die sich halt dann negativ auf das Volk auswirkt, die dann das
Aber das ist ja einmal mehr eine anthropologische Konstante. In jeder großen Zivilisation sehen wir das Verbot des Tötens und in jeder großen historischen Zivilisation sehen wir Eroberungskriege, sehen wir Massenmorde, sehen wir auch religiöse Hypokrisie. Da würde ich völlig d'accord mit Ihnen gehen. Ja, absolut. Wir haben ja das 7. Gebot auf der einen Seite und der Mensch, der es bricht, auf der anderen Seite.
Das wissen wir ja. Nein, das ist die Frage, ob wir dann so was nutzen uns dann, weil es ja immer wieder heißt, auch heute in der Diskussion, wir sollen auf die 10 Gebote zurückgehen. Da kann ich aber darauf verzichten, wenn es so aussieht, dass sie sowieso immer schon gebrochen werden. Die sind kaum empfangen schon.
Also sollen wir töten und stillen?
Nein, wieso? Das ist ja wieder das Entweder-Oder. Dann sollen wir diese Dinge nicht aufstellen. Dann sollen wir nicht so tun, als wären wir moralisch überlegen damit. Hören sich doch Peter Hane und so Leute an. Die meinen ja, wir müssen Gott in die Politik bringen. Dann ist aber die Frage, welchen Gott? Und ich meine, immerhin in der germanischen Tradition war es das Göttliche. Danach wurde es erst weiblich oder männlich. Aber Gott in die Politik bringen mit solchen Prämissen, da muss ich sagen, da habe ich meine Bedenken dafür. Das möchte ich so nicht. Das ist, glaube ich,
sowieso eine eigene Gefahr und auch etwas, das auch viele Christen kritisch sehen, der Zusammenfluss eben von Politik und
Religion. Es braucht einen absoluten Referenzpunkt. Das ist schon richtig. Ich meine, dass zum Beispiel der Gottesbezug im Grundgesetz steht oder zum Beispiel auch im ungarischen Grundgesetz jetzt steht, ist ja nicht nur eine Tradition. Es ist ja auch eine juristische Feststellung, nämlich wenn wir nicht annehmen, dass es eine absolute Wahrheit gibt, die auch durch das Naturrecht zum Beispiel uns ja auch prägt, durch die Schöpfung oder was auch immer, und entsprechend Sachen wie Familien, wie Solidaritätsgruppen, was auch immer einsetzt. Wenn wir nicht annehmen, dass es dieses Absolute gibt, auf das sich ein Rechtssystem beziehen kann, das eben unwandelbar ist, mehr oder weniger, jedenfalls was seine Grundsätze angeht, dann kommen wir ja in ein rein positivistisches Rechtsverständnis, wie wir es heute haben in der EU und damit, oder in den meisten westlichen Ländern, und damit kann man eigentlich so ziemlich alles machen. Dann hängt eigentlich Wahrheit nur noch von Mehrheitsentscheidungen ab. Und dann können wir natürlich, wenn wir heute sagen, okay, Abtreibung gut bis zum Tag der Geburt, dann ist das eben so. Oder wenn man dann eben sagt, wie vor 100 Jahren, oder wenn man zum Beispiel sagt, wie vor 80 Jahren, ja, Rassenlehre, da einigen wir uns auf, da stimmt der Reichstag ab und dann gilt das jetzt auf einmal, ne? Ab dem Moment, wo die absolute Referenz auf einen jenseitigen, transzendenten Garant unserer Welt wegfällt, der eben auch verantwortlich ist für das Naturrecht, ab dann ist eigentlich alles nötig und alles möglich. Und da ist natürlich dann die Frage, das sehen wir ja im Böckenförde-Paradoxon, wenn sozusagen diese Grundlagen erodieren, auf denen dieser moderne Staat dann errichtet ist und letztlich mit dem Christentum dann die letzten Grundlagen von Anstand, von Nächstenliebe, von Respekt und so weiter wegfallen, dann ist natürlich absolut alles möglich. Und dann sind wir eigentlich im Nihilismus und im Wokismus. Deshalb hat der Bezug auf Gott oder die Gottheit oder das Göttliche oder wie immer Sie das nennen wollen, als sozusagen den jenseitigen Garanten der hiesigen Ordnung schon, denke ich, selbst juristisch eine wichtige Berechtigung. Weil ohne das ist eigentlich alles möglich.
Da sind wir eigentlich genau beim Eingang, nämlich beim Wertefundament, bei der Wertebasis für Europa. Da ist ja jetzt Ihre Position auch nochmal klarer geworden, dass das schon sehr wohl wichtig ist, dass das mit einer Religion oder einem Glauben verbunden wird. Und dass wir eben diese Wertebasis brauchen. Das haben Sie ja jetzt klar nochmal dargestellt.
Ja, weil sonst Beliebigkeit herrscht. Das Risiko ist das der Beliebigkeit, nämlich das, was wir heute ja auch sehen. Letztlich, wo alles möglich ist, wo heute wird das beschlossen, morgen wird das beschlossen im Namen des Volkes. Und dann haben wir die absurdesten Sachen, die heute gelten und morgen nicht und übermorgen dann schon wieder. Das mag es in Details von Anwendungsgesetzen durchaus, das mag sein Recht haben, aber was sozusagen die absolute Referenz geht, da brauchen wir, denke ich, den Gottheitsbezug, den Gottesbezug. Und dieser Gottesbezug ist natürlich bei uns, wenn ich das jetzt nur mal nicht als gläubiger Mensch, sondern als Historiker jetzt auch formulieren darf, der ist natürlich in der abendländischen Zivilisation durch das Christentum gegeben. Das Christentum, das eben dieses Abendland ausgemacht hat seit 1000 Jahren, das eigentlich unsere gesamte Tradition, ob das die geistige ist, ob das die künstlerische ist, ob das die politische ist, die gesellschaftliche ist, seit mehr als 1000 Jahren fundamental geprägt hat und sozusagen gar nicht mehr davon wegzunehmen ist. Und deshalb jetzt mein Appell, den ich auch anfangs äußerste, wenn wir irgendwie schaffen wollen, dass dieses auseinanderdriftende Abendland irgendwie wieder stabilisiert wird, so denke ich, ist was auf der Hand liegt, natürlich die christliche Tradition. Sicherlich nicht, muss man auch hinzufügen, die Postzweites Vatikanums, christliche Tradition, der Regenbogenkirchen und das alles ist möglich und sozusagen der permanenten Selbstverneinung, sondern natürlich schon die Tradition, wie wir sie auch seit erheblich längerer Zeit haben. Und deshalb, ich verstecke das ja auch nicht, meine persönliche Sympathie geht in dieser Hinsicht auf jeden Fall viel mehr zur alten Messe zum Beispiel, zur tridentinischen Messe, als dem eigentlichen Gehalt, auch dem rituellen Gehalt unseres Glaubens, als zu dem, naja, Wischiwaschi Larifari-Christentum, wie man es eben heute meistens in den Kirchen gepredigt findet.
Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Schwierigkeit, dass einfach so, wie es heute gelebt wird oder wie eben die Amtskirche es lebt und verstanden wird.
Ich kann es keinem letztlich verübeln, wenn er aus der Beobachtung dessen, wozu das Christentum sowohl auf katholischer als auch auf evangelischer Seite geworden ist heutzutage, sich sagt, nee, da kann ich nichts mit anfangen, das verstehe ich nicht, das will ich nicht, das hat zu mir keinen Bezug, da suche ich irgendwas anderes. Und wenn er eben nicht die Möglichkeit hat, das in der christlichen Tradition selbst zu finden und zurück zum Beispiel zur alten Messe zu kommen, dann kann ich natürlich völlig verstehen, dass man sagt, nee, wir suchen was anderes, dieses Christentum hat sich irgendwie überlebt und dann kehrt man irgendwie dann gewissermaßen aus Verzweiflung dann zum Heidentum zurück. Das kann ich verstehen, das machen ja Leute in ganz Europa auch. Das kommt ja auch aus einer ehrlichen Suche nach Transzendenz, die ja absolut auch positiv zu werten ist. Nur eben, ja, denke ich, dass es ein Irrweg ist, aus den Gründen, die ich ja anfangs schon erwähnt hatte, aber den ich verstehen kann. Ich meine, ich arbeite ja viel in Frankreich zum Beispiel gerade, da gibt es ja auch eine sehr, sehr lebendige neo-heidnische Szene, die aber eher an die antiken Götter als jetzt an die keltischen zum Beispiel angelehnt ist. Und da in Frankreich sehen wir zum Beispiel, dass diese Milieus, diese eher heidnisch-traditionalistischen Milieus mit den tradikatholischen Milieus eigentlich relativ gut zusammenarbeiten, weil beide sehen, wir haben da eine Jugend, die in dem gegenwärtigen Christentum nur wenig Erfüllung empfindet, die etwas Echtes wieder will, einen unmittelbaren Zugang zu Gott. Die einen finden es in der Vergangenheit, die anderen gehen noch ein bisschen weiter zurück. Aber beide entdecken, dass viel Heidentum im Katholizismus drin ist und dass aber auch vieles, was eben sehr katholisch ist, im Heidentum auch schon vorgeprägt ist und kommen deshalb auch ganz gut miteinander zurecht. Nicht in allen Hinsichten, aber das wäre dann auch ein bisschen meine Aufforderung auch was die deutschen Milieus betrifft, sich eben nicht gewissermaßen gegenseitig ausspielen zu lassen in dieser Hinsicht, sondern eigentlich zu erkennen, dass man auch viel miteinander teilt, nicht nur eine ehrliche Sehnsucht nach der Transzendenz, sondern dass man auch in derselben traditionellen Formensprache ist und eher versuchen sollte, sich sozusagen gegenseitig zu verstehen und zu verstehen, was im anderen schon präfiguriert beziehungsweise sublimiert ist, als gewissermaßen das so als Barrieren aufzustellen, wo man nicht mehr miteinander redet und sich gegenseitig sozusagen die Hölle an den Hals wünscht.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Wäre das nicht ein Weg, eine gewisse Symbiose, oder sehen Sie das als unmöglich?
Also es ist einfach sehr viel von Transzendenz die Rede. Ich hätte mal lieber was mit Immanenz gehört. Also im Grunde geht es ja immer wieder nur in diese eine Richtung. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Polytheismus wesentlich kraftvoller ist. Und zwar deswegen, weil wir uns dann auseinandersetzen müssen. Wenn es immer nur einen Weg, eine Wahrheit, ein Leben gibt. Das hört sich ja wieder so an. Letztendlich müssen wir wissen, wir brauchen eine Wertebasis und dann wird auch Europa wieder vielleicht heil werden. Ich würde sagen, vielleicht ist es sogar gut, wenn mal alles Mögliche zunächst kollabiert. Vielleicht finden wir dann zu neuen Ufern, und ich finde gerade polytheistische Systeme deswegen gut, griechisch ist für mich jetzt ein bisschen, aber die germanische war ja in dem Sinn auch sehr weit bahnbrechend. Im Polytheismus muss man kooperieren und muss sich auseinandersetzen. Der Monotheismus hat den Monolog zur Folge. Man hat eine Wahrheit, ein Leben, und das sieht man im Polytheismus, muss ausgehandelt werden. Da gibt es verschiedene Bestrebungen und dann wird auch ausgehandelt. Und zum Beispiel hier bei uns in der germanischen Tradition war das eine klare Sache. Da gingen die samt und sonders zum Ting. Alle Gottheiten, Asen wie Wanen, Asinnen und Waninnen, gingen jeden Tag zu den drei Nornen. Und das waren Riesinnen, und die wussten mehr von der Welt als diese jetzige Götterwelt. Und da wurde eigentlich beispielhaft Demokratie vorgelebt. Man geht zum
Aber Team. Waren da nicht Frauen und, auch ausgeschlossen?
Nee, überhaupt nicht. Okay. Nee, gar nicht. Im Gegenteil.
Habe ich anders gehört?
Nein. Ja klar, das wird ja immer vermittelt. Das wird ja immer pro domo. Nein. Also da waren Frauen natürlich, die waren ja auch Kämpferinnen. Also man hat ja gesehen, dass Frauen genauso gekämpft haben wie Männer. Also das war jetzt sowieso nicht das Thema. Also Frauen wie Männer gingen zum Ting. Es wurde sogar extra, um die Kommunikation auch zu befördern, mit Haselstecken umstellt, weil die Hasel eben, die Germanen haben einen anderen Naturbezug. Das fehlt mir eben bei Ihnen auch. Sie gehen immer schnell auf die Transzendenz, aber nicht. Wir leben eigentlich in der Welt. Und das ist erstmal auch der Boden der Natur, der uns nährt und der uns eigentlich auch die Erde als schöpferisches, eigenständig göttliches Wesen. Das hatte hier eine ganz enorme Kraft, hat es eigentlich in all diesen Religionen. Da hat es schon eine große Kraft, aber auch bei uns und vor allem jeden Tag. Man muss sich überlegen, die hiesigen Gottheiten haben Krieg geführt und haben gesagt, weil wir Krieg geführt haben, müssen wir jetzt dafür gerade stehen. Deshalb sind sie sterblich. Unsere Gottheiten lasten das nicht den Menschen an und sagen nicht, die Menschen sind schlecht. Sie haben einen Fehler gemacht, und deshalb ist es eigentlich so, dass sie jeden Tag sich mit den drei Nornen, da kommt auch die Trinität her. Die Trinität ist ja auch nur aufgrund von schon vorhandenen Matronen. Es sind drei Matronen, es sind drei Nornen. Wir haben lauter drei weibliche Dreiheiten überall. Und die Matronen wurden hier zerschlagen, aber überall, im Rheinland natürlich, ist ja das Matronenland. Mein Nachname kommt auch daher, Zingsheim, das war ein Matronenort. Also das heißt, wir haben da wirklich auch Matronen, das sind Schutzheilige dieser Orte, die schützen auch diese Gemeinschaft, die schützen die Erde. Aber für mich nochmal wichtig, dass auch gerade in den polytheistischen Systemen kann keiner einfach sagen, wo es lang geht. Und das ist etwas Urdemokratisches. Also für mich ist Polytheismus etwas, was beispielgebend ist, weil eben etwas ausgehandelt werden muss. Es ist nicht einfach da. Und wir können, sobald es nur einen Weg gibt oder nur eine Gottheit, die befiehlt, Und das ist eigentlich zu wenig. Wir brauchen also
das gegenseitige mehr, Aushandeln, das mehr, haben wir natürlich auch
mehr Diskussionskultur.
In jeglicher christlichen Einrichtung, in jedem Kloster
wird also das möchte ich jetzt wirklich mal bestreiten, was Sie immer mit Ihrem Kloster wollen. Ich habe in Jerusalem Moment. Mit einem Männerkloster zusammengelebt. Wir waren ja an ein Männerkloster angeschlossen. Das war ein Hauen und Stechen, das kann ich Ihnen aber wirklich
genau,
sagen.
Das nennt man Demokratie.
Ja. Genau.
Das wird
Demokratie.
Bei den Germanen mit Hauen und Stechen wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. In jedem Kloster, in jeder Abtei haben wir natürlich im Kapitelsaal die Diskussion der Mönche miteinander, demokratisches Abstimmen, der Abt wird gewählt, wir haben Synodalversammlungen, wir haben Bischofsversammlungen für einzelne Länder, wir haben Kardinalskollegien, der Papst ist jemand, der gewählt wird, also in der christlichen Tradition haben wir ein sehr starkes demokratisch-republikanisches Element, ganz im Gegensatz zu anderen Traditionen.
Nein, also allein schon der Abt geht ja schon in die Richtung, da sitzt wieder ein Oberhaupt.
Abt wird gewählt, kann auch gleichzeitig wieder abgewählt werden und in den verschiedenen Versammlungen wird auch diskutiert. Das ist nichts, was jetzt genuin germanisch oder polytheistisch wäre, sondern dass wir eben da auch finden. Und was die Dreiheit und die Trinität betrifft, dürfen wir das nicht verwechseln. Es gibt ternäre Gottheiten. Das ist ganz klar. Das sehen wir ja auch zum Beispiel in kapitolinischen Gottheiten. Es gibt Dreiergruppen. Das ist aber was anderes als trinitare Strukturen. Und das ist nicht, weil wir drei Sachen haben, dass es auch gleichzeitig trinitär wäre. Also wenn Sie schon nach einer paganen Herkunft der christlichen Trinität und Dreifaltigkeit suchen, so müssen wir das auf jeden Fall viel eher im platonisch neoplatonischen Bereich suchen, als jetzt in den reinen Dreiergruppen verschiedener Gottheiten.
Ich will mich da gar nicht zu sehr ins Detail verlieren, muss ich ehrlich sagen. Sie wollten jetzt noch was zur Diskussion Demokratie sagen, bevor ich dann noch zu einem abschließenden Thema und dann am Schluss noch unser Versuch eines Konsens. Aber jetzt möchte ich Ihnen noch schnell mal das Wort geben, weil Sie haben jetzt die ganze Zeit gesagt, Sie möchten jetzt noch was ausformulieren.
Ja, aber ich finde trotz allem, also die christliche Struktur, da können Sie jetzt sagen, was wir wollen, die ist absolut diktatorisch. Und vor allem nach wie vor Frauen ausschließend. Zum Beispiel der Katholizismus lässt nach wie vor keine Priesterin zu, wobei ich persönlich auch tatsächlich in diesem System nicht Priesterin sein möchte. Aber es ist trotzdem wesentlich, dass wir auch das Weibliche im Heiligen symbolisiert finden. Und das tun wir bei uns nicht. Da ist zum Beispiel auch die Taube, ich habe es ja hier als Friedenstaube drauf, die Taube, der Heilige Geist, der kommt aus der Aphrodite-Tradition. Die Taube soll, der Heilige Geist soll die Liebe zwischen Vater und Sohn repräsentieren. Ja, da sind wir im Bereich der Aphrodite. Aber Aphrodite wird vollkommen abgewertet, als sei die nur eine Sexgöttin, die war aber die Göttin der Auferstehung.
Also die war die Göttin von der Arche Noah.
Die Taube kommt von der Arche Noah. Nein, die Taube kommt aus dem Heiligen Geist. Also ich rede nicht von der Arche Noah, das ist eine andere. Das ist die Friedenstaube, die man haben kann oder auch nicht. Aber die Taube, die sozusagen den Heiligen Geist repräsentiert, in der Dreifaltigkeit, in der christlichen, die soll die Liebe zwischen Vater und Sohn zum Ausdruck bringen. Und diese Taube ist genuin und vorchristlich bereits seit langer Zeit der Aphrodite-Tradition zugewiesen. Und Aphrodite ist die große Göttin, die auch Himmel und Erde verbindet und vor allem auch die Natur mit einbezieht. Unsere christliche Tradition geht einfach von der Natur weg. Das ist einfach Faktum. Und wenn ich mir vorstelle, die haben sich diesen Heiligen Geist als Liebesenergie letztlich wiederum aus der Aphrodite-Tradition genommen, denn die Taube ist schon 2000 Jahre lang das Symbol der Inanna Ishtar gewesen und insofern im Vorderen Orient fest verankert mit der Göttin der Liebe und der Energie der Liebe. Nur die Göttin als solche taucht nicht mehr auf. Also wir müssen uns einfach mal, und wenn ich zum Beispiel denke, als ich dieses Buch geschrieben habe, der Himmel ist mein, die Erde ist mein. Da kommt doch wirklich ein Altphilologe zu uns in den Verlag und sagt, also das kann er jetzt ja gar nicht haben. Also der Himmel, die Erde, die können die Frauen ja noch haben, aber dass sie den Himmel jetzt auch noch für sich haben wollen, das geht ja überhaupt nicht. Es ist aber ein Hymnus, ein ganz alter Hymnus aus der sumerischen Zeit. Da sagt die Göttin von sich, der Himmel ist mein, die Erde ist mein, ich bin die Heldin. Und das sind schon Bilder, die wir auch als Frauen brauchen. Also das ist einfach, sowas habe ich niemals als Mädchen nicht gehört. Wir kommen da drin nicht vor. Was Sie reden, ist wunderbar. Aber es betrifft uns als Frauen ganz wenig, also mich zumindest. Und ich finde, ich habe ja in diesem Buch auch, ganz am Ende kommt ja die Thanksgiving Address von den Ojibwe. Von einer Botanikprofessorin ist das nochmal also die hat das wirklich auch erforscht, ihre eigene Spiritualität. Und da wird allen Wesen, und das ist für mich schon bahnbrechend, allen Wesen der Erde, allen Elementen, allen Pflanzen, man braucht fast eine halbe Stunde, bis man allen gedankt hat und alles gewürdigt hat, dass wir mal merken, wem wir alles unser Leben hier verdanken, und zwar in der Immanenz. Das ist wichtig. Da muss man mal hingehen. Und dass wir dafür dankbar sein können, was uns alles die Erde bringt, was uns überhaupt die Natur bringt. Und in diesem Naturbereich ist das Göttliche in seiner Vielfalt zu finden. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir in dieser Richtung mal mehr in die Immanenz auch denken.
Vielleicht sollte man den Begriff Immanenz, Transzendenz noch
Immanenz ist einfach, ausführen. Ja, Transzendenz ist ja das mehr ins Jenseitige. Immanenz ist das mehr auf die hiesige Tradition und auf unser hiesiges Leben, auch auf das Leben mit der Natur bezogen. Und wenn wir die Natur als Geistwesen sehen, ist das natürlich was anderes. Wenn ich natürlich sage, das ist entseelte Materie, dann kommen wir nicht weiter. Und in Materie steht immer noch Mater. Und das ist also immer noch die Mutter des Ganzen. Und das auch zum Beispiel zu entseelen und zu sagen, dass die Mutter hat keine, ist eigentlich nur noch Materie. Das zeigt ja schon, wo wir landen. Also, wenn wir jetzt sehen zum Beispiel Metera, wie es eigentlich heißt, da steckt die Silbe Me drin. Da war das mal die Weisheit der Erde. Oder Demeter. Das ist die Weisheit der Erde. Und diese Weisheit der Erde, die wird zum Beispiel im Demeter-Mythos auch ganz klar thematisiert. Dass es heißt, wenn Zeus, also wenn der Himmel gegen die Erde angeht, oder wenn überhaupt, dann ist die Erde, wenn die nichts mehr wachsen lässt, dann sind wir alle am Ende. Also wir müssen uns wirklich darauf auch beziehen, ohne Pflanze kein Leben. Also mal wirklich mehr wieder in die konkreten kleinen Einheiten gehen.
Und ohne Gott keine Pflanze.
Das wissen Sie ja gar nicht.
Doch, klar.
Nein, ohne Erde keine Pflanze. Und Erde ist eine Göttin oder ein Gott. Kann beides sein. Aber die Erde auch mal zu sehen als etwas, das eine geistige Kapazität hat. Das und nicht klar. Nur etwas, was wir benutzen dürfen.
Das ist logisch. Das ist ja letztlich in der Schöpfungsidee auch da. Das ist ja auch in der Naturrechtsgedanke, dass die Welt eben von Gott geschaffen ist und entsprechend von Gott natürlich auch beseelt wird. Und deshalb auch als Abbild Gottes natürlich uns auch die Möglichkeit, Gott zu verstehen, auch bietet. Von daher ist die Natur sicherlich im Christentum, ganz im Gegensatz jetzt zum modernen Atheismus, aber im Christentum sicherlich nicht einfach nur entseelte Materie, sondern eigentlich Abbild auch der göttlichen Schöpfung. Von daher sehe ich gerade im Christentum, wie auch in vielen anderen Religionen, keine Geringschätzung der Natur. Es gibt natürlich im Protestantismus, Stichwort Weber und Ähnliches, mit dieser sehr funktionalistischen, sehr materialistischen, sogar kapitalistischen Sichtweise auf die Natur eine sehr negative, ausbeuterische Zugang. Das ist ganz klar. Aber ansonsten denke ich nicht, dass wir jetzt zumindest im katholischen Christentum eine negative Sicht auf die Natur als solche haben. Es gibt eben nur immer die Gefahr, so sehr ich das auch schätze, dass wir uns der Präsenz der Gottheit und des Göttlichen und somit Gottes in unserer hiesigen Welt auch bewusst sein sollten. Also auch die Verzauberung der Natur, dieses Wunder der Schöpfung, dessen auch sicherlich viel mehr gewahr sein sollen. Aber das Ganze ohne Rückbindung gewissermaßen auf die Transzendenz, die jenseits steht, scheint mir gefährlich zu sein. Denn reine Immanenz, die ich Ihnen jetzt gar nicht unterstellen will, ne, ich rede auch gar nicht von Ihnen da, aber sagen wir mal reine Immanenz oder gar Pantheismus, den wir ja auch als philosophische Option oft haben, ist sehr häufig eigentlich nur so eine gewisse Verbrämung letztlich für, ja, Atheismus mit so ein paar Lichtpünktchen drauf. Ne? Und da muss man natürlich aufpassen, dass man diese Gefahr des Pantheismus, der schnell zum Materialismus wird, nicht eingeht. Deshalb eben nur meine Betonung, das ist alles gut und schön, sehe ich auch so. Und wir müssen auch der Natur dankbar sein und den Pflanzen und der Realität, wie wir sie eben sehen. Aber wir dürfen sie nicht verabsolutieren, denn das wirklich Absolute ist eben noch jenseits und das ist natürlich die Transzendenz. Ja.